Die Wachau an der Donau, etwa 80 Kilometer entfernt von Wien, gehört wohl zu den schönsten Landstrichen in Österreich. Malerische Ortschaften, der breite Fluss, die Weinberge im Hintergrund. Doch am Morgen des 20. Oktober 2023 schwimmt hier an einem Nebenarm der Donau eine Leiche im Wasser. Das Gesicht ist nach oben gerichtet. Es ist Christian Pilnacek, der wohl bekannteste Justizbeamte Österreichs.
Die Nachricht über den Tod des Mannes löst landesweit Entsetzen aus.
Um ehrlich zu sein, am heutigen Tag ist es vor allem der Tod von Christian Pilnacek, der mich extrem betroffen macht.
Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist nicht der Einzige, der an diesem Tag seine Betroffenheit zum Ausdruck bringt. Denn Christian Pilnacek war nicht einfach irgendein Beamter, sondern einer der mächtigsten Männer in Österreichs Justiz. Und bestens vernetzt mit der Politik.
Also er hatte sehr gute Verbindungen zur ÖVP, hatte aber auch Verbindungen zur FPÖ.
Für Polizei und Staatsanwaltschaft scheint schnell festzustehen, wie Christian Pilnacek ums Leben kam.
Wenige Tage später hat es geheißen, alles klar, Selbstmord.
Doch einige glauben nicht, dass Pilnacek sich wirklich selbst das Leben genommen hat.
Die Frau, mit der Christian Pilnacek die letzten Monate seines Lebens gemeinsam verbracht hat, die sagt, das kann nicht stimmen.
Ein ehemaliger Abgeordneter und Journalist beginnt, den Zweifeln nachzugehen. Und je weiter er recherchiert, desto mehr Ungereimtheiten tun sich auf.
Verletzungen an Kopf, Hals, Armen, Händen, Brust, Rücken und Beinen. Das alles zieht man sich in den Augen von Staatsanwaltschaft und Mordkommission beim Runtergehen zum Ufer zu.
Haben die Ermittler Fehler gemacht oder wurden Dinge sogar bewusst verschleiert?
Selbstmord ist praktisch ausgeschlossen, ein Unfall geschehen extrem unwahrscheinlich. Und aus vielen Gründen, die nicht nur gerichtsmedizinischer Natur sind, ist ein Tötungsdelikt aus heutiger Sicht das Wahrscheinlichste.
Was geschah tatsächlich in der Nacht von Christian Pilnaceks Tod? Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Antonia Arbeiter-Raut vom Standard. In dieser und der nächsten Folge von Inside Austria fragen wir, wie Österreichs einst mächtiger Justizbeamter ums Leben gekommen ist. Wir rekonstruieren, was wir über seine letzten Stunden wissen, was bei den Ermittlungen falsch gelaufen sein könnte. Und wir fragen, wer ein Interesse daran gehabt hätte, Christian Pilnacek aus dem Weg zu räumen.
Mein Name ist Peter Pilz, ich bin Pensionist, aber früher war ich über 30 Jahre Abgeordneter und ich gebe jetzt ein kleines Online-Medium namens Zack Zack heraus.
Bei uns im Podcast-Studio in Wien hat diese Woche ein Urgestein der österreichischen Politik Platz genommen. Peter Pilz, graue Haare, drahtig, kommt in Jeans und Pullover. Er ist 71 Jahre alt, aber er wirkt jünger. Bei Espresso, schwarz, ohne Zucker, erzählt er gleich drauf los. Über sein neues Buch, was in der Politik gerade so los ist.
Bevor wir über den Todesfall des mächtigsten Justizbeamten in Österreich sprechen, müssen wir kurz über den Mann reden, der diese Recherchen maßgeblich vorangetrieben hat. Denn Peter Pilz ist nicht einfach irgendein Ex-Abgeordneter in Österreich.
Wenn ich jetzt noch ein zweites Mal ins Parlament komme und nochmal 4 Jahre Parlament mache, dann habe ich 8 Jahre hohes Haus hinter mir. Und das auch ganz, 8 Jahre sind genug. So lang ist ein Leben nicht, dass man nur eine Geschichte in dem Leben machen kann.
Das sagt Peter Pilz 1990 im ORF. Ursprünglich hatte er offenbar also gar nicht vor, lange in der Politik zu bleiben. Es wurden dann aber doch einige Jahre. Peter Pilz ist Gründungsmitglied der Grünen in Österreich. Später spaltet er sich mit einer eigenen Liste ab. Bis Ende der 2010er Jahre ist Pilz als Abgeordneter aktiv. Seine politische Agenda bleibt in all den Jahren aber dieselbe.
Peter Pilz war wirklich jahrelang ein Abgeordneter und hat sich dort quasi spezialisiert auf etwas, das man wahrscheinlich so eine Art von Aufdeckungsparlamentarismus nennen könnte.
Das ist Fabian Schmidt, leitender Redakteur Investigativ beim Standard. Er sagt, Peter Pilz hat als Parlamentarier einige der größten Skandale der jüngeren österreichischen Geschichte mit aufgedeckt. Inzwischen ist Peter Pilz nicht mehr als Politiker aktiv. Aber Aufdecker ist er immer noch. Er hat sein eigenes Online-Medium gegründet. Zack, zack heißt es. Das Ziel, er will eine Art linken Boulevardjournalismus machen.
Nach meiner Wahrnehmung ist Zack, zack zwar schon sehr, sehr angriffig und überspitzt, aber das, was sie behaupten, hält meistens dann Stand der Recherche.
Und damit kommen wir zu dem Fall, über den Peter Pilz diese Woche ein Buch veröffentlicht hat. Der Tod von Christian Pilnacek, der ehemals mächtigste Beamte im Justizministerium. Für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer, denen der Name vielleicht nichts sagt, erklärt Pilz dessen Rolle so.
Liebe Deutsche, stellt euch einmal vor, bei euch in Deutschland gibt es eine einzige Person, über deren Schreibtisch alle großen Strafakten wandern und die entweder mit dem Daumen nach oben oder nach unten zeigt und damit ist das Schicksal der Strafverfahren gegen bedeutende Politiker und ihnen nahestehende Milliardäre besiegelt.
Und so eine Person eben war Christian Pilnacek. Viele der spektakulären Fälle, die in Österreich Aufmerksamkeit bekommen haben und auch bei uns im Podcast Thema waren, die hat er abgesegnet. Oder eben nicht. Ermittlungen rund um Ibiza oder René Benko zum Beispiel. Alle Ermittlungsakten aus großen Fällen sind über seinen Tisch gewandert. Als Sektionschef hat er Berichte von allen Staatsanwaltschaften entgegengenommen. Man kann auch sagen, Pilnacek kannte sehr viele Geheimnisse in Österreich.
Dass ausgerechnet Peter Pilz den Tod des Sektionschefs aufklären will, das ist schon ein bisschen ironisch, sagt er selbst.
Ich glaube, der Christian Pilnacek hätte sich sehr gewundert, dass ich der bin, der sich um die Aufklärung seines Todesfalls kümmert. Aus einem einfachen Grund. Wir hatten allergrößten Respekt, sachlich und fachlich voreinander, und wir waren mit Sicherheit erbitterte Gegner.
Denn Pilnaceks mächtige Rolle im Justizapparat hat der ehemalige Parlamentarier Pilz ziemlich kritisch gesehen.
Erstens hatte sich Christian Pilnacek als Justizsektionschef so eine Art Fürstentum in der Strafjustiz aufgebaut. Jeder politisch heikle Akt von Benko bis Eurofighter ist über seinen Schreibtisch gegangen.
In vielen dieser Fälle war auch Pilz involviert, aber eben als Abgeordneter.
Und fast immer ist dort was passiert. Und ich wollte eigentlich dann immer wissen, was ist passiert.
Pilz hat sich also im Parlament immer wieder dafür eingesetzt, Einblicke in diese Verfahren zu bekommen. Und er hat öffentlich gemacht, wo er Missstände verortet.
Das wiederum schmeckte Pilnacek überhaupt nicht, weshalb die beiden oft aneinander geraten sind. Pilnacek habe das Parlament verachtet. Peter Pilz Worte, nicht unsere.
Er hat viel von Strafjustiz verstanden und nichts von der Bedeutung der parlamentarischen Kontrolle. Und ich habe versucht, und ich glaube nicht ganz ohne Erfolg, ihm die Bedeutung dieser Kontrolle klarzumachen.
Was Pilz und Pilnacek trennte, ist außerdem ihre politische Haltung. Pilz ist klar links zu verorten als ehemaliger Grüner mit seinem linken Boulevardprojekt.
Christian Pilnacek war, glaube ich, kann man sagen, politisch rechts. Also er hatte sehr gute Verbindungen zur ÖVP, hatte aber auch Verbindungen zur FPÖ.
Unser Kollege Fabian Schmidt sagt außerdem, Christian Pilnacek soll immer wieder seine Macht im Justizministerium genutzt haben, um politisch besonders heikle Verfahren zu beeinflussen.
Es wurde sehr kontrovers diskutiert über ihn. Es gab ja auch eine geleakte Tonbandaufnahme eines Treffens mit Korruptionsstaatsanwälten, wo er gemeint hat, es wäre bei der Eurofighter-Sache sinnvoll, einzelne Stränge zu unterschlagen, also gewissermaßen einzustellen. Das kann man so oder so interpretieren.
Das war im Jahr 2021. Daraufhin begannen dann Ermittlungen gegen Pilnacek wegen des Verdachts auf Verrats von Amtsgeheimnis. Das Justizministerium wurde jahrelang von der ÖVP dominiert. Im Jahr 2020 wandert es dann aber an die Grünen. Daraufhin wird Christian Pilnacek entmachtet. Erst, indem sein Aufgabenbereich verkleinert wird. Und später, als sich die Vorwürfe gegen ihn zuspitzen, wird er von der grünen Justizministerin sogar vom Dienst suspendiert.
Und es war schon so, dass das der ÖVP so gar nicht geschmeckt hat, dass es da auch koalitionsintern durchaus immer wieder Knatsch gab rund um diese Personalie Pilnacek und wie man mit ihm umgeht.
Die Ermittlungen gegen Pilnacek ziehen sich über Jahre. Es ist ein herber Schlag für den einst so mächtigen Mann im Justizapparat. Im Jahr 2023 dann aber scheint es für ihn wieder bergauf zu gehen.
Kurz bevor Pilnacek verstorben ist, war er fest davon überzeugt, dass er diese Verfahren übersteht, dass er ins Justizministerium zurückkehren kann.
Aber dann, in der Nacht auf den 20. Oktober 2023, kommt Christian Pilnatschek ums Leben.
Er ist in einem Seitenarm der Donau in der Wachau leblos gefunden worden. Wenige Tage später hat es geheißen, alles klar, Selbstmord.
Eine Frau ist aber von Anfang an überzeugt, dass es anders gewesen sein muss. Seine Lebensgefährtin.
Die Frau, mit der Christian Pilnatschek die letzten Monate seines Lebens gemeinsam verbracht hat und mit der er gerade ein Haus kaufen wollte und ein neues Leben beginnen wollte, die sagt, das kann nicht stimmen.
Aus dem Wundern werden Recherchen. Und Peter Pilz hat versucht herauszufinden, was mit Sicherheit über die Todesnacht vom 20. Oktober bekannt ist und was nicht.
Der letzte Tag im Leben von Christian Pilnatschek zeigt einen lebensfrohen und zuversichtlichen Menschen.
Der 19. Oktober 2023 ist ein Donnerstag. Christian Pilnatschek, zu dem Zeitpunkt 60 Jahre alt, lebt in Wien. Zumindest ist dort sein Hauptwohnsitz. Er ist verheiratet, aber lebt getrennt von seiner Frau und hat seit einigen Monaten eine neue Partnerin. Auf Fotos wirken die beiden ziemlich frisch verliebt.
Die Frau, die in dieser Geschichte eine wichtige Rolle einnimmt, heißt Karin Wurm. Sie lebt in Niederösterreich in einem idyllischen Örtchen namens Rossatz in der Wachau. Dort wohnt sie zusammen mit ihrer Mitbewohnerin in einem gemieteten Einfamilienhaus.
Jede zweite Nacht schläft Christian Pilnatschek bei seiner neuen Partnerin in der WG. Und weil er die Nacht auf den Donnerstag bei ihr verbracht hat, setzt er sich an diesem Tag wieder in seinen schwarzen Lexus und fährt nach Wien.
Er war in Wien unterwegs, am späten Vormittag in der ungarischen Botschaft bei einem Empfang, bei dem er auch Christian Hafenecker von der FPÖ getroffen hat.
Wir haben ja schon erwähnt, dass Christian Pilnatschek gute politische Verbindungen hat, auch zur FPÖ. Später wird berichtet, dass er sich bei dem Empfang lange mit Christian Hafenecker, dem Generalsekretär der FPÖ, unterhält. Er bittet ihn um ein Treffen mit seinem Chef, Herbert Kickl, dem Vorsitzenden der FPÖ. Offenbar will Pilnatschek dringend etwas loswerden. Und dieses Gespräch zwischen Pilnatschek und Hafenecker wird nochmal wichtig werden. Darüber sprechen wir dann in der zweiten Folge.
Doch erst einmal zieht Pilnatschek vom Empfang weiter in die Wiener Innenstadt. Dort macht er eine Tour durch mehrere Lokale, trifft Bekannte, genehmigt sich ein paar Drinks.
Ich habe überall mit Personen gesprochen, die ihn dort gesehen und mit ihm geredet haben. Und die haben alle gesagt, na, so schaut niemand aus, der nicht voller Zuversicht ist und der überlegt, sein Leben zu beenden. Das haben alle ausgeschlossen.
Die Menschen, die Pilnatschek an diesem letzten Nachmittag und Abend in Wien trifft, die kommen aus den verschiedensten Bereichen seines Lebens. Ein Anwalt, Politiker, ein Journalist, die Tochter seiner Ehefrau, von der er, wie gesagt, getrennt lebt. Manche der Treffen sind Zufall. Mit allen wechselt er einige Worte, nimmt ein Gläschen mit ihnen. Er ist ein umtriebiger Typ.
Mit seiner Lebensgefährtin Karin Wurm hat er vereinbart, dass er die Nacht in seiner Wohnung in Wien verbringt. Sie hört auch nichts anderes von Pilnatschek.
Dann spät in der Nacht geht er, ohne dass irgendwer was davon gewusst hat, auch die Frau, die in Rossatz ihn an jedem zweiten Tag am Abend in ihrem Haus erwartet hat, hat das nicht gewusst. Setzt er sich ins Auto in der Tiefgarage am Wiener Karlsplatz, wo er einen Parkplatz hatte, und fährt los und dann passiert was Seltsames.
Offenbar will Pilnatschek doch zu seiner Freundin nach Niederösterreich fahren, obwohl die nichts davon weiß. An sich wäre das ja nichts Ungewöhnliches. Es könnte eine romantische Geste sein oder eine Verwechslung der Tage.
Was aber ungewöhnlich ist, dass Pilnatschek zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich betrunken ist. Er hat den ganzen Nachmittag und Abend über Alkohol bestellt, ist definitiv nicht fahrtauglich. Und während dieser alkoholisierten Autofahrt wird Pilnatschek dann auch noch zum Geisterfahrer. Mitten auf der Strecke nach Rossatz, wo seine Freundin lebt, dreht er plötzlich um und fährt in die entgegengesetzte Richtung, zurück nach Wien.
Gegen 22.30 Uhr wird Pilnatschek von der Polizei angehalten.
Er war alkoholisiert, Polizei hat dann festgestellt 1,44 Promille.
Die Polizei nimmt ihm den Führerschein ab, das Auto muss er stehen lassen. So endet Christian Pilnatscheks Autofahrt in der Nacht des 19. Oktober ungeplant auf einem Tankstellenparkplatz rund 50 Kilometer von Rossatz entfernt.
Pilnatschek versucht, seine Partnerin anzurufen, aber die ist schon ins Bett gegangen und hat ihr Handy im Flugmodus. Er erreicht schließlich ihre Mitbewohnerin. Wir nennen sie hier Anna P.
Und die setzt sich ins Auto und holt ihn, seine Aktentasche und den privaten Laptop von einem Tankstellenparkplatz von Tulln ab und fährt mit ihm nach Rossatz.
Im Auto, so erzählt es Anna P. später, verschickt Christian Pilnacek Nachrichten, eine nach der anderen.
Er schreibt und schreibt und schreibt. Meines Erachtens nach müssen das Hilferufe gewesen sein. Helft's mir. Ich habe Schwierigkeiten, helft's mir da raus.
Denn dem erfahrenen Juristen ist vermutlich klar, er steckt in Schwierigkeiten. Und zwar nicht nur, weil sein Führerschein weg ist.
Pilnacek musste befürchten, nicht nur, dass er Straf kriegt, weil er alkoholisiert gefahren ist, sondern eine Geisterfahrt geht bereits in den Tatbestand der Gemeingefährdung nach Strafgesetzbuch. Und als erfahrener Jurist hat er gewusst, naja, das geht zur Staatsanwaltschaft und dann habe ich plötzlich wieder ein Problem.
Pilnacek steht ja nach seiner Suspendierung kurz davor, ins Justizministerium zurückzukehren. Zumindest geht er selbst davon aus, dass das klappen sollte. Diese Geisterfahrt aber droht, seine Rückkehr zu gefährden. Mehr noch, wenn sie öffentlich wird, dann wird es ein medialer Skandal.
Wir wissen nicht, an wen Pilnacek im Auto Nachrichten schreibt. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber Peter Pilz hält es für sehr wahrscheinlich, dass er versucht hat, seine Kontakte spielen zu lassen, damit der Vorfall nicht in den Akten landet.
Es ging möglicherweise darum, und das halte ich für sehr plausibel, zu verhindern, dass die Landesverkehrsabteilung der niederösterreichischen Polizei Strafanzeige am nächsten Tag in der Früh bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten erstattet.
Womöglich versucht Pilnacek also, jemanden zu erreichen, der ihm dabei helfen kann.
Wer hätte das verhindern können? Nur jemand, der maßgeblichen Einfluss im Innenministerium hat. Und damit sind wir bei einem kleinen Personenkreis.
Noch immer fieberhaft auf seinem Handy herumtippend, kommt Pilnacek mit der Mitbewohnerin seiner Freundin, Anna P., in Rossatz an. Seine Partnerin ist mittlerweile wach, aber sie dringt nicht zu ihm durch.
Frau Wurm beschreibt, dass er völlig unansprechbar war. Dass er zum Kühlschrank gegangen ist, eine halbvolle Flasche Prosecco genommen hat, die noch ausgetrunken hat, während er eine Nachricht nach der anderen geschrieben hat. Und dann wortlos das Haus verlassen wollte, sich vorher noch umgezogen hat, Trainingshose, Jacke, Sportschuhe und dann Handy, Schlüssel und Geldbörse zurückgelassen hat und grußlos das Haus verlassen hat.
Um 1 Uhr nachts verschwindet Christian Pilnacek in die Dunkelheit. Es ist das letzte Mal, dass Karin Wurm ihren Partner lebend sieht.
In den frühen Morgenstunden des 20. Oktober beginnt ein Baggerfahrer seine Arbeit am Ufer der Donau.
Dieser Bagger hat Kipper, also große weiße LKW, mit Aushubmaterial befüllt und die sind hin und her gefahren.
Um 7.51 Uhr sieht der Baggerfahrer etwas im Flussarm der Donau treiben. Ein lebloser Körper. Er ruft sofort die Polizei.
Ungefähr zur selben Zeit stellen im Haus in Rossatz auch Karin Wurm und ihre Mitbewohnerin Anna P. fest, dass Christian Pilnacek in der Nacht nicht zurückgekehrt ist. Anna P. arbeitet in Wien für den damaligen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka von der ÖVP. Sie hat also gute Kontakte und schlägt sofort Alarm.
Und der Erste, den Anna P., die Sobotka-Mitarbeiterin, anruft, ist der Bundespolizeidirektor Michael Takacs.
Der Bundespolizeidirektor kennt die wichtigen Leute im Innenministerium und bei der ÖVP gut. Kurze Zeit später wissen auch die Spitzen im türkisen Innenministerium, dass Pilnacek vermisst wird.
Etwa zur selben Zeit treffen die Kriminalbeamten aus dem Nachbarort am Donauufer ein. Es ist Christian Pilnacek, der da im Wasser liegt.
Und bis dahin verläuft alles ganz normal. Die lokalen Polizistinnen kommen, Feuerwehrleute kommen. Der Körper von Pilnacek wird ans Ufer geholt, dann herausgehoben und auf einer Bahre auf den Weg rauftransportiert und dort abgelegt.
Auch die Gemeindeärztin wird verständigt. Sie erkennt sofort, um wen es sich bei dem Toten handelt und beginnt damit, die Leiche zu untersuchen.
Die Frau ist seit 23 Jahren Ärztin in dem kleinen Ort an der Donau. Sie hat in ihrer Karriere viele Wasserleichen gesehen. Aber irgendetwas ist anders bei der von Christian Pilnacek.
Sowas hat sie in dieser Art noch nie gesehen und sagt, da kann ich Fremdverschulden nicht ausschließen, da muss es eine Obduktion geben.
Die Ärztin ordnet an, den Leichnam gerichtlich untersuchen zu lassen. Die anwesenden Polizisten allerdings wirken alles andere als angetan von ihrer Anweisung, so schildert es die Ärztin später der Staatsanwaltschaft. Sie sei selbst überrascht gewesen von dem massiven Widerstand, auf den sie an dem Oktobermorgen bei den Beamten stößt.
Die alles tun, um eine Obduktion zu verhindern und nach Aussagen der Ärztin massiv auf sie Druck ausüben. Und sagen, sie sind ja keine Notärztin und eine Notärztin muss da her und eine Hausärztin hat da gar nichts verloren.
Dabei ist die Frau sehr wohl ausgebildete Notärztin und dazu befugt, Obduktionen anzuordnen. Eine weitere von vielen Merkwürdigkeiten in diesem Fall.
Aber die Gemeindeärztin bleibt beharrlich und setzt sich durch. Am Ende notieren die Kriminalbeamten dann doch in ihrem Protokoll, dass eine Untersuchung des Leichnams angeregt wird. Es passiert aber an diesem Morgen noch etwas, das rückblickend sehr seltsam erscheint. Jeder, der regelmäßig Krimis im Fernsehen schaut, also in Deutschland zum Beispiel den Tatort am Sonntag, der weiß natürlich, was als erstes getan wird, wenn irgendwo eine Leiche gefunden wird.
Okay, also Lucia, den Tatort kennen wir in Österreich natürlich auch. Und ich glaube, ich weiß die Antwort.
Das Allerwichtigste ist, wenn wer eine Leiche findet, dass der Tatort gesichert wird. Die niederösterreichischen Polizisten sind offensichtlich keine Tatortschauer, weil denen war das vollkommen wurscht. Die haben den Tatort einfach nicht gesichert.
Sogar der Lastwagen, der die Arbeiten an der Donau verrichtet, fährt weiter am Ufer entlang.
Es gibt Fotos, Polizeifotos, wo Fußspuren dokumentiert werden, über die Reifenspuren darüber gehen. Das muss man sich mal vorstellen.
Direkt am Wasser liegen Zigarettenstummel. Aber niemand stellt sie als Beweismittel sicher.
Der Tatort war in einem schrecklichen Zustand. Und es hat sich später herausgestellt, dass niemand bereit war, diesen sehr sensiblen Tatort, wo der Leichnam des mächtigsten Mannes der österreichischen Strafjustiz gefunden worden ist, auch nur ansatzweise zu sichern.
Was die Beamten tatsächlich mitnehmen, das ist eine Smartwatch, die Christian Pilnacek am Arm getragen hat. Sie misst Bewegungs- und Pulsdaten.
Karin Wurm und ihre Mitbewohnerin Anna P. haben sich seit den frühen Morgenstunden auf die Suche nach Christian Pilnacek gemacht. Irgendwann stoßen sie zum Fundort. Karin Wurm identifiziert die Leiche ihres Partners. Noch am selben Vormittag werden die beiden Frauen von der niederösterreichischen Kriminalpolizei befragt. Sie sind ja diejenigen, die Christian Pilnacek offenbar zuletzt gesehen haben, als er nachts aus dem Haus gegangen ist.
Die beiden erzählen den Beamten, was sie wissen. Dass Pilnacek nach der Straßenkontrolle völlig aufgelöst war, eine halbe Flasche Prosecco aus dem Kühlschrank genommen hat und wie wild Nachrichten geschrieben hat. Dass er danach das Haus verlassen hat und sie schlafen gegangen sind. Aber was ist in den Stunden danach passiert? Niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, wie Christian Pilnacek zu Tode gekommen ist. Es könnte alles sein. Er ist betrunken ins Wasser gestürzt und ertrunken. Er hat sich das Leben genommen, er wurde umgebracht. Alles denkbar.
Etwas mehr als eine Stunde werden die beiden Frauen befragt. Und dann passiert wieder etwas Eigenartiges. Karin Wurm erzählt den Beamten, dass Christian Pilnacek sein Handy im Haus zurückgelassen hat. Jenes Telefon, mit dem er in der Nacht noch jede Menge Nachrichten verschickt hat.
Und plötzlich erklären die Polizisten den beiden, naja, das ist jetzt eine Erbschaftsangelegenheit. Sie sind der Meinung, dass jetzt geschwind die Pilnacek-Witwe in Graz das Handy kriegen muss.
Pilnacek war ja noch verheiratet. Seine Frau lebt in Graz. Und die soll jetzt schnellstmöglich das Handy bekommen. Angeblich, weil es das Erbrecht so will. Und das ist einfach falsch, sagt Peter Pilz.
Jeder, der mit Recht zu tun hat, weiß, dass in solchen Fällen ein Erbschaftsverfahren abzuwarten ist. Die Witwe war nicht die einzige mögliche Erbin.
Und nicht nur das. Die Polizisten wissen ja auch durch die Schilderung von Karin Wurm und Anna P., dass Christian Pilnacek kurz vor seinem Tod jede Menge Nachrichten auf seinem Handy geschrieben hat. Es wäre also naheliegend, das Telefon sicherzustellen und die Nachrichten auszuwerten, um herauszufinden, mit wem Pilnacek gechattet hat, bevor er nachts das Haus verlassen hat. Ob er sich womöglich mit jemandem treffen wollte.
Der Polizei scheint das egal gewesen zu sein. Die hat gesagt, da in Graz sitzt jetzt eine Erbin und die hat auf der Stelle zu erben.
Und damit verschwindet das Handy aus den Ermittlungen. Kurze Zeit später landet es bei der trauernden Witwe von Pilnacek, Caroline List, in Graz. Und was macht die mit dem Telefon ihres verstorbenen Mannes?
Sie hat aus dem Handy mit einem Bunsenbrenner offensichtlich Creme Caroline gemacht.
Ja, es wäre echt ziemlich lustig, wenn es nicht so tragisch wäre. Die Witwe von Christian Pilnacek, Caroline List, verbrennt das Handy und entsorgt die Reste, weil sie angeblich mit den Telefonen ihres Mannes genug Kummer hatte. So sagt sie es später gegenüber der Staatsanwaltschaft.
Brisantes Detail am Rande. Pilnaceks Ehefrau ist die Präsidentin des Straflandesgerichts in Graz. Sie kennt sich mit Ermittlungen aus und sie sollte eigentlich wissen, dass das Handy ihres Mannes noch ziemlich wichtig sein könnte.
Wir werden in der nächsten Folge noch mehr über das Handy von Christian Pilnacek sprechen. Denn hätten die Ermittler es ausgewertet, dann hätten sie darauf vermutlich nicht nur Hinweise auf die Personen gefunden, mit denen der Beamte kurz vor seinem Tod geschrieben hat.
Sie hätten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch wesentlich mehr gefunden, auch über andere Verfahren.
Wer unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß natürlich, Nachrichtenverläufe auf Handys können ganze Fundgruppen für Ermittlungen sein. Christian Pilnacek war ja bestens mit Politikern von ÖVP und FPÖ vernetzt, kannte mutmaßlich viele Geheimnisse zu den großen Affären in Österreich und hat sich dazu mit hoher Wahrscheinlichkeit auch per WhatsApp ausgetauscht. Doch all das ist für die örtliche Polizei an diesem Tag offenbar nicht relevant. Und das vielleicht wichtigste Beweismittel im Todesfall Pilnacek ist kurze Zeit später vernichtet.
Fassen wir nochmal kurz zusammen, was bis dahin passiert ist. Christian Pilnacek wird tot im Wasser gefunden. Die Amtsärztin stellt fest, dass man Fremdverschulden nicht ausschließen kann und ordnet eine Obduktion an. Die beiden Frauen, die den Verstorbenen in der Nacht noch gesehen haben, werden befragt. Aber niemand weiß, was in den Stunden zwischen 1 Uhr nachts und kurz vor 8 am nächsten Morgen passiert ist.
Am 20. Oktober, während Karin Wurm und Anna P. auf der Polizeiwache in Niederösterreich befragt werden, haben sich knapp 90 Kilometer entfernt in Wien die MedienvertreterInnen des Landes versammelt. Aber nicht wegen Pilnacek, sondern wegen eines ganz anderen Falls. Denn es ist nicht irgendein Tag in Österreich. Am Straflandesgericht in Wien läuft der Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz wegen Falschaussage.
Es ist der Prozess des Jahres. Ex-Kanzler Sebastian Kurz sitzt im Schwurgerichtssaal im Wiener Landesgerichts auf der Anklagebank.
Sebastian Kurz betritt einen Gerichtssaal in Wien. 2 Jahre nach seinem Rücktritt als österreichischer Bundeskanzler muss sich der 37-Jährige wegen des Verdachts der Falschaussage verantworten.
An diesem Freitag sagt Sebastian Kurz zum ersten Mal selbst im Gericht aus. Und mitten in der Sitzung geht plötzlich ein Raunen durch den Saal. Journalisten schauen auf ihre Smartphones.
Ja, diese Todesnachricht, die platzte sozusagen in den Prozess. Kurz war gerade am Aussagen.
Unser Kollege Oliver Dasgupta, Autor beim Standard und beim Spiegel, war damals mit im Gerichtssaal.
Ich saß in der ersten Reihe neben einem ÖVP-Beobachter und dann sah ich diese Nachricht und habe sogar das Handy diesem ÖVP-Mann rübergereicht und er schüttelte nur den Kopf und alle waren sehr, sehr bestürzt.
Auch der Angeklagte Sebastian Kurz ist offenbar geschockt. Er kannte Pilnacek, der ja viele Kontakte in der ÖVP hatte.
Kurz sagte dann auch vor Gericht, Pilnacek und er hätten am Vortag noch telefoniert.
Im Nachhinein wird sich herausstellen, dass Pilnacek Sebastian Kurz sogar bei seinem Prozess beraten haben soll.
Am Ende des Prozesstages tritt Sebastian Kurz dann spontan nochmal vor die Presse. Er will ein Statement abgeben.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin froh, dass ich heute vor dem Richter meine Sicht der Dinge darlegen durfte. Aber um ehrlich zu sein, am heutigen Tag ist es vor allem der Tod von Christian Pilnacek, der mich extrem betroffen macht. Ich habe gestern Abend noch mit ihm telefoniert und wenige Stunden später hat er sich das Leben genommen.
Sebastian Kurz nutzt die Gelegenheit offenbar, um einen Spin der Ereignisse zu verbreiten.
Ich habe in den letzten Jahren miterlebt, wie mit ihm umgegangen worden ist und ich habe in den letzten Jahren miterlebt, was das auch mit ihm gemacht hat. Ich glaube, jetzt kann das keiner mehr rückgängig machen. Aber es ist vielleicht doch ein Moment, um einmal innezuhalten und sich auch bewusst zu machen, wie hier teilweise agiert wird.
Kurz warf dort sinngemäß, ohne es explizit auszusprechen, der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vor, Christian Pilnacek in den Tod getrieben zu haben.
Pilnacek war ja wegen Ermittlungen vom Dienst suspendiert worden und hatte sich zuvor jahrelang erbitterte Konflikte mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geliefert. Sebastian Kurz will ganz offensichtlich eine Verbindung zu seinem eigenen Fall aufzeigen. Auch er wird ja von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angeklagt. Oder wie er es sieht, gejagt.
Vor allem aber ist Sebastian Kurz der Erste, der öffentlich ausspricht, dass Pilnaceks Tod angeblich ein Suizid war. Und die anwesenden Medienvertreter übernehmen die Information.
Niemand hat nachgefragt, Herr Altkanzler, woher wissen Sie, dass das Selbstmord war? Herr Altkanzler, wer hat Ihnen das gesagt und welche Beweise gibt es dafür?
Peter Pilz sagt, mit der Stellungnahme von Kurz an diesem Tag im Gerichtssaal ist die Theorie von Pilnaceks Suizid in der Welt. Groß hinterfragen tut sie niemand.
Alle haben nur groß geschrieben, Sebastian Kurz hat Selbstmord festgestellt und das sind halt leider ein bisschen die österreichischen Verhältnisse. Wenn ein Altkanzler, den man gerade bei der Falschaussage erwischt und gegen ihn verhandelt, behauptet, dass es Selbstmord war, dann sagen wir, das ist der Kurz, hat gesagt, naja, schrecklich, so ein fürchterlicher Selbstmord. Fertig war die Geschichte. Fertig war sie. Heute können wir uns alle an den Kopf greifen, aber es sollten sich vor allem die an den Kopf greifen, die damals keine einzige Frage gestellt haben.
Was wir an dieser Stelle dazu sagen müssen, kein Qualitätsmedium hat zu diesem Zeitpunkt behauptet, es sei fix, dass Pilnacek sich das Leben genommen habe. Wenn über Suizid berichtet wird, dann gilt ja ohnehin, dass besondere Vorsicht an den Tag gelegt werden sollte.
Und gleichzeitig wurden dann ja sehr früh Informationen verfügbar, dass Pilnacek offenbar am Vorabend bei einer alkoholisierten Geisterfahrt erwischt wurde, dass ihm der Führerschein abgenommen wurde, was natürlich gewaltige Implikationen für die ganze Suspendierung von ihm auch gehabt hätte.
Das sagt unser Kollege Fabian Schmidt.
Und das hätte bedeutet eigentlich, dass dann doch sein Jobverlust fix ist, dass vielleicht die Pension auch weg ist, dass wieder eine Welle quasi der Schande ihn erfasst und er quasi durchs Dorf getrieben wird. Also das jetzt überspitzt gesagt und aus seiner Perspektive, von dem er war im ersten Moment in Kombination mit dieser Meldung eigentlich ein Selbstmord, jetzt nichts, was man sich überhaupt nicht erklären konnte. Also da war schon eine gewisse Motivlage, die man nachvollziehen hätte können, da.
Es gibt aber von Anfang an ein paar Menschen, die nicht daran glauben, dass sich Christian Pilnacek das Leben genommen hat. Allen voran seine Lebenspartnerin.
Also Karin Wurm hat mich nach einem Telefonat getroffen, war bereit zu einem Gespräch.
Knapp ein halbes Jahr nach dem Todesfall trifft unser Kollege Oliver Dasgupta die Freundin des verstorbenen Pilnacek.
Ich habe sie als ehrlich trauernd erlebt. Es flossen auch Tränen.
Aber Karin Wurm ist nicht nur traurig, sie ist vor allem wütend. Denn sie glaubt nicht an die Erzählung, die sich mittlerweile im ganzen Land verbreitet hat, dass sie ihr Partner sich in jener Oktobernacht das Leben genommen hat.
Und sie wollte nicht ausschließen, dass er umgebracht worden ist. Sie wollte auch nicht ausschließen, dass es sich um einen Unfall handelte, aber einen Suizid schloss sie aus.
Karin Wurm zeigt unserem Kollegen private Nachrichten, die sie in den Tagen vor seinem Tod mit Christian Pilnacek geschrieben hatte.
Die eben nach vorne gerichtet war und die in die Zukunft gerichtet war.
Pilnacek habe sich demnach nach Jobs umgeschaut. Sie hatten gemeinsame Zukunftspläne geschmiedet.
Karin Wurm und unser Kollege gehen dann nochmal an die Stelle am Ufer an der Donau, wo der Leichnam gefunden wurde.
Das war ein schöner, frühlingshafter Tag. Die Sonne schien über der Wachau und ich weiß, es war kurz vor der Marillenblüte.
Die Fundstelle ist nur ein paar Gehminuten vom Haus von Karin Wurm entfernt. Ein steiles Ufer an einem Seitenarm der Donau.
Da geht's einfach relativ steil, so 1,5 Meter runter. In der Nacht kann man da schon stürzen, habe ich mir gedacht.
Besonders viel Strömung hat der Fluss dort am Seitenarm nicht. Der eigentliche Hauptarm der Donau liegt rund 30 Meter entfernt.
Und das sprach aus meiner Sicht gegen einen Suizid. Meine Überlegung war, wer sich das Leben nehmen will, der geht doch in strömungsreiches Wasser und nicht dort ins Wasser, wo man noch stehen kann.
Wobei man sagen muss, Pilnacek war ja offenbar stark alkoholisiert und konnte in dem Zustand in der Dunkelheit vielleicht gar nicht richtig erkennen, wo er ist. Aber es gibt noch ein paar Sachen, die zumindest Zweifel daran aufkommen lassen, dass Christian Pilnacek sich das Leben genommen hat. Es wurde keine Abschiedsnachricht gefunden. Und dann ist da noch die Sache mit dem Todeszeitpunkt.
Wenn ein unklarer Todesfall untersucht wird, versuchen Polizeibeamte und später Gerichtsmediziner als allererstes den Todeszeitpunkt festzustellen. Der ist ganz entscheidend.
Das kennen wir hier wieder aus den Fernsehkrimis. Der Todeszeitpunkt ist nicht umsonst oft das Erste, was die ErmittlerInnen von den Forensikern wissen wollen. Es gibt auch einen Leitfaden vom Innenministerium, in dem die Methoden beschrieben werden, um den Todeszeitpunkt festzustellen. Lufttemperatur, Wassertemperatur, Bodentemperatur, Körpertemperatur und vor allem die Kerntemperatur des Körpers messen. Peter Pilz sagt, abgesehen von einer Schätzung der Lufttemperatur wurde das alles nicht gemacht. Aber es gibt Anhaltspunkte.
Als die Notärztin den Leichnam untersuchte, hat sie festgestellt, nicht einmal im Kieferbereich gibt es Anzeichen der Totenstarre, also muss der Tod erst relativ kurz vorher eingetreten sein.
Und dann gibt es im Fall von Christian Pilnacek noch einen Aspekt, der auf den Todeszeitpunkt schließen lässt. Der Alkoholgehalt im Blut. Als Pilnacek abends bei der Straßenkontrolle angehalten wurde, da wurde ja ein Alkoholtest durchgeführt. Das heißt, es gibt einen Anhaltspunkt, wie viel Alkohol Pilnacek zu welchem Zeitpunkt im Blut gehabt haben dürfte.
Wir wissen heute, dass Pilnacek, als er gegen 22.30 Uhr angehalten wurde, genauso viel Alkohol im Blut hatte wie rund 9 Stunden später, als seine Leiche gefunden wurde, nämlich 1,44 Promille.
Also lässt sich berechnen, wie viel Alkohol er in der Zwischenzeit zu sich genommen haben muss, um den natürlichen Alkoholabbau im Körper auszugleichen. Er muss dazwischen was getrunken haben, und zwar gar nicht so wenig.
Von seiner Lebenspartnerin wissen wir, dass Pilnacek, als er nach der Polizeikontrolle nach Hause kam, noch eine halbe Flasche Prosecco aus dem Kühlschrank genommen hat. Das reicht aber nicht, um bis in die Morgenstunden bei 1,44 Promille zu bleiben.
Und damit liegt folgender Schluss nahe. Christian Pilnacek hat mit größter Wahrscheinlichkeit in den Stunden, in denen er irgendwo unterwegs war, vor seinem Tod, noch alkoholische Getränke zu sich genommen.
Um die Uhrzeit allerdings, nach 1 Uhr nachts an einem Wochentag, hat in dem kleinen Örtchen Rossatz kein Lokal mehr offen. Pilnacek hatte auch keine Autoschlüssel dabei, um irgendwo hinzufahren. Auch kein Handy und keine Geldbörse. Peter Pilz hat dazu eine Theorie.
Also scheint es plausibel, dass Christian Pilnacek an einem privaten Ort geführt wurde. Das hätte alles mittels seines Handys und mittels möglicher Bewegungsprofile über eine Rufdatenrückerfassung geklärt werden können. All diesen Spuren sind weder Staatsanwaltschaft noch Landeskriminal Niederösterreich noch Innenministerium nachgegangen.
Wenige Tage nach dem Tod von Christian Pilnacek wird seine Leiche in Wien gerichtsmedizinisch untersucht. Das LKA Niederösterreich ist bei der Begutachtung mit dabei.
Und jetzt ist was sehr Seltsames eingetreten. Erstens hat der Obduktionsbericht nicht einige kleine Verletzungen, sondern mindestens 20 und zum Teil sehr schwere Verletzungen festgestellt.
Wenn die Selbstmordtheorie stimmt, dann wäre Pilnacek nachts ans Ufer gegangen, hätte dort noch einige Zigaretten geraucht und sich dann im Wasser ertränkt. Woher aber kommen die ganzen Verletzungen?
Eine Hirnschwellung? Beim Runterspazieren über eine mit dichtem Gras bewachsene, nicht mehr als 2 Meter hohe Böschung, ein knochentiefes, riesengroßes Hämatom auf der Rückseite des rechten Oberschenkels, Verletzungen an Kopf, Hals, Armen, Händen, Brust, Rücken und Beinen. Das alles zieht man sich in den Augen von Staatsanwaltschaft und Mordkommission beim Runtergehen zum Ufer zu.
Der Obduktionsbericht landet auf dem Schreibtisch der Kriminalpolizei in St. Pölten. Die Wörter Suizid oder Selbstmord tauchen in dem Bericht nicht auf. Aber ganz hinten auf den letzten Seiten steht ein Satz.
Eindeutige Hinweise auf eine grobe Gewalteinwirkung durch fremde Hand ergaben sich nicht.
Keine eindeutigen Hinweise darauf, dass irgendjemand Pilnacek vor seinem Tod Gewalt angetan hat. Aber was ist mit mehrdeutigen Hinweisen, die vielleicht zu einem Unfalltod und einem Tötungsdelikt passen? Und was ist mit Hinweisen auf nicht grobe Fremdeinwirkungen? Das sind Fragen, die sich heute Peter Pilz stellt und die sich ja eigentlich auch die Ermittler stellen müssten.
Was passiert? Die Kriminalpolizei in St. Pölten nimmt den Bericht und lässt die Wörter eindeutig und grob verschwinden.
Und plötzlich klingt der Satz ganz anders. Hinweise auf eine Gewalteinwirkung durch fremde Hand gab es nicht.
Ich betrachtete es als grobe Verfälschung der Schlüsselpassage des Obduktionsberichtes.
Es ist wieder nur eines von vielen seltsamen Details in den Ermittlungen, über die man stolpert. Und je weiter Peter Pilz seine eigenen Recherchen vorantreibt, desto unwahrscheinlicher scheint es ihm, dass sich Christian Pilnacek wirklich selbst das Leben genommen hat.
Er will es genauer wissen und beauftragt deshalb noch weitere Experten damit, sich Pilnaceks Tod anzusehen.
Sehr wichtig war dann in diesem Zusammenhang das zweite gerichtsmedizinische Gutachten von Michael Zokos, ein durchaus bekannter und anerkannter Gerichtsmediziner, nicht nur in Deutschland. Er beschreibt detailliert, warum er es für sehr wahrscheinlich hält, dass es hier Schläge gegeben hat und dass die Verletzungsmuster passen in einen möglichen Kampf, vorher oder am Ufer. Selbstmord ist praktisch ausgeschlossen. Ein Unfall geschehen extrem unwahrscheinlich. Und aus vielen Gründen, die nicht nur gerichtsmedizinischer Natur sind, ist ein Tötungsdelikt aus heutiger Sicht das Wahrscheinlichste.
Zu diesem Schluss kommt jedenfalls Peter Pilz. Was an seiner Vermutung dran sein könnte und was tatsächlich in der Todesnacht von Christian Pilnacek passiert sein dürfte, darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge von Inside Austria.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
und auf spiegel.de.
Dort erfahren Sie auch alle aktuellen Entwicklungen rund um die Wahlen in Deutschland und um die Regierungsbildung in Österreich. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch gerne und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal Janis Schakarian, Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Wir sagen Tschüss
und Baba.